Zur Predigt hören wir aus dem Lukas-Evangelium dort im 10. Kapitel. Ich darf bitten, mit aufzustehen. Und siehe da, stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu dem Schriftgelehrten: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Der Schriftgelehrte antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Der Schriftgelehrte aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, den Verwundeten, da ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und den Verwundeten sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als der ihn sah, jammerte der Verletzte ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Reittier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege du ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Fragt Jesus. Der Schriftgelehrte sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Herr, segne du dein Wort an uns. Amen. Bitte nimm Platz. Jetzt habt ihr tapfer durchgestanden beim Hören auf die Lesung, und wahrscheinlich hat mancher gedacht, als das dann losging mit dieser Geschichte von Jerusalem nach Jericho, fiel einer unter die Räuber, kenne ich alles. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen lang mit dem Zuhören oder mit dem Stehen, weil ich es ja schon kenne. Aber ich denke mir, es ist umso wichtiger, auch bei den bekanntesten Geschichten in der Bibel, dass wir immer wieder neu drauf hören. Neu drauf hören, was will Gott uns durch diese Worte sagen? Was will er uns auch heute sagen durch sein Wort? Und jetzt hören wir drauf. Das Ganze beginnt mit einer Begegnung. Ein Schriftgelehrter kommt zu Jesus und er sagt zu Jesus: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Das ist ja eine ganz große und auch eine ganz wichtige Frage. Da kommt einer nicht nur mit der Frage, sag mal, wie lebe ich gesund oder wie ernähre ich mich richtig oder wie werde ich mal glücklich oder wie werde ich erfolgreich. Es geht um etwas viel Größeres, was er da fragt. Es geht um das ewige Leben. Der da fragt, weiß, genauso wie das Jesus auch weiß, dass dieses Leben hier nicht alles ist. Es geht um ein Leben mit Gott. Und dieses Leben mit Gott hat auch über unser Leben hier Bestand. Das ist ewiges Leben. Ewiges Leben ist in der Bibel auch nicht nur das, was nach dem Tod kommt, sondern ewiges Leben ist Leben mit Gott, das hier und heute schon beginnt und schon da ist. Da, wo Menschen mit Gott verbunden sind, haben sie Ewigkeit in ihren Herzen. Also dieser Schriftgelehrte weiß um das ewige Leben. Er ist überzeugt davon, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Ich hatte mal mit Schülern in der Schule ein Bild angeschaut, das war so ein Grabstein. Und auf dem Grabstein, da stehen ja dann immer die Lebensdaten drauf, geboren am, gestorben am. Und dann stand unter den Lebensdaten noch ein kleines Sätzchen und das hieß Ende des ersten Teils. Da hat jemand gewusst, das, was wir hier haben, ist noch nicht alles. Ewiges Leben ist noch viel mehr, was Gott uns auch über den Tod hinaus mitverheißen hat. Und jetzt ist die entscheidende Frage von diesem Schriftgelehrten, und auch da hat er recht, er weiß, man kann ein Leben mit Gott führen, man kann es finden, man kann es aber auch verfehlen. Deswegen fragt er, wie komme ich denn zu diesem ewigen Leben? Wie muss ich leben, damit ich nicht an Gott vorbeilebe? Damit ich das Größte, das Wichtigste, das Entscheidendste nicht verfehle, dieses Sein in Ewigkeit mit Gott. Er wendet sich an Jesus und da wendet er sich auch an den Richtigen mit seiner Frage. Aber jetzt antwortet Jesus nicht, also das ist eine sehr komplizierte Geschichte mit diesem ewigen Leben, da müssen wir auch erstmal ewig drüber sprechen. So reagiert er gar nicht, sondern er gibt eigentlich eine Frage zurück. Die Frage, die er zurückgibt, heißt, was liest du? Du bist Schriftgelehrter. Wenn du diese Frage nach dem ewigen Leben hast, dann steht die Antwort darauf in der Bibel, die du kennst. Du kennst die Heiligen Schriften. Und was steht denn darin? Und da kommt dieser Schriftgelehrte auf die Spur und er greift eines der ganz, ganz zentralen Worte aus dem 5. Buch Mose heraus. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Dann kommt noch ein zweiter Bibelvers dazu aus dem 3. Buch Mose. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Jesus ihn anschaut. Mit einem offenen Blick, auch mit einem freudigen Blick und sagt, ja, genau, du hast so recht geantwortet. Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Das ist Leben mit Gott und das hat in Ewigkeit Bestand. Tu das, sagt Jesus, so wirst du leben. Tu das, so wirst du leben. Ich kann mir jetzt richtig vorstellen, wie es bei dem Schriftgelehrten innen drin ein Stück gekocht hat. Zum einen, weil Jesus ihm deutlich gemacht hat, eigentlich weißt du doch schon längst die Antwort, aber weißt du was, lieber Schriftgelehrter, lieber Theologe, es geht nicht um dein Studium, es geht nicht um deinen Kopf, es geht nicht um dein Wissen, sondern tu das. Wir haben ja manchmal auch so viel Wissen über Gott im Kopf, aber wir tun es nicht. Da hat eine Frau mal erzählt, mein Konfirmationsspruch, den ich damals als Jugendliche bekommen hatte, der hieß, wenn ich dich, Gott, anrufe, so erhörst du mich und du gibst meiner Seele große Kraft. Und dann hat diese Frau erzählt, dann kam eine schwierige Zeit in meiner Familie und da stand mein auswendig gelernter Konfirmationsspruch auf einmal nicht nur als Wissen vor mir, sondern ganz brennend. Was sagt ihr dir jetzt? Was tust du jetzt? Wenn ich dich, Gott, anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Bete ich jetzt? Oder lasse ich das mit dem Gebet? Traue ich Gott zu, dass er mich in meiner Not annimmt und in meine Not auch hineinkommt, die ich da habe und mir Wege zeigen wird in dieser schwierigen Zeit und mir Kraft geben wird? Manchmal können also solche Worte ganz brennend vor einem stehen. Tust du es auch? Was macht dieser Schriftgelehrte jetzt? Ihn hat das, was Jesus gesagt hat, irgendwo getroffen. Und dann kommen schnell Ausweichversuche. Jetzt fängt der Schriftgelehrte das fromme Diskutieren an. Man kann ja so herrlich über Gott und über diese ganzen Lebensfragen diskutieren und sich damit Gott selbst vom Leib halten und auf Abstand halten. Das geht so wunderbar. Also, sagt der Schriftgelehrte, ich möchte jetzt gerne mal diskutieren über Gott und über das, was du, Jesus, sagst. Und seine Diskussionsfrage heißt, sag mal, Jesus, und ich kann mir vorstellen, da lächelt er so ein bisschen überlegen, jetzt erwische ich dich, Jesus, mit der Frage erwische ich dich. Wer ist denn überhaupt mein Nächster? Wen soll ich denn lieben? Wer ist denn mein Nächster? Er aber wollte sich selbst rechtfertigen, so heißt es hier über den Schriftgelehrten. Wer ist denn mein Nächster? Jetzt muss man ein bisschen sich hineindenken in das Denken der damaligen Zeit. Es war tatsächlich so, viele von den Schriftgelehrten damals hatten das Denken, nur die eigenen Leute aus der Familie, aus der Verwandtschaft, aus dem eigenen Volk, also nur meine Verwandten, nur die Deutschen, das sind meine Nächsten. Die anderen nicht. Für die habe ich einen Auftrag, aber nicht für andere. Die, die zu mir gehören, ganz unmittelbar, die soll ich lieben. Und dann denkt sich dieser Schriftgelehrte, ich kann doch nicht alle lieben. Ich kann doch nicht die ganze Welt lieben. Und da hat er recht. Manchmal hören wir ja auch so Sätze, wo sich so einer in einem großen Ideal vorstellt, wie die Welt geliebt werden müsste, wie die Weltgerechtigkeit sein müsste. Friedrich Schiller hat ja dieses Gedicht geschrieben, die Ode an die Freude, Freude schöner Götterfunken, so fängt es an. Und dann kommt in seinem Gedicht dieser Satz von Friedrich Schiller, seid umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Ein Riesenideal. Und es hat jemand dazu kommentiert, zu diesem Kuss der ganzen Welt. Der hat dann gesagt, die Verse von Friedrich Schiller sind ohne Zuhilfenahme von Alkohol nicht nachzuvollziehen und für den normalen Alltag absolut unglaubwürdig. Es geht tatsächlich nicht, dass wir die ganze Welt lieben, kann keiner von uns. Es ist schön, wenn wir uns für Gerechtigkeit auf der Welt mit einsetzen, aber wir können nicht die ganze Welt lieben. Und deswegen antwortet Jesus auch nicht mit so einem großen Ideal, die ganze Welt zu lieben, alles sind deine Nächsten, sondern er antwortet mit einer Geschichte. Und mit dieser Geschichte geht er mitten hinein in den Straßenstaub und sagt, da entscheidet sich's, mitten in deinem Alltag, da wo du Menschen begegnest, was Nächstenliebe ist. Und dann kommt diese Geschichte, die wir so gut kennen, die auch in der Schule bestimmt schon alle von den Konfirmanden aus der Grundschulzeit kennen, wie da ein Mensch, so sagt Jesus, von Jerusalem hinabging nach Jericho, diesen Weg, und er fiel unter die Räuber. Also Jerusalem, nur damit man es sich vorstellen kann, am Berg oben gelegen, Jericho unten im Jordantal, ungefähr 25 Kilometer geht es durch ziemlich steiles, bergiges Gelände hinunter ins Jordantal. Und diese 25 Kilometer Weg, die waren damals nicht unbedingt einfach. Da ist schon wirklich öfter was passiert, deswegen greift Jesus das als Beispielgeschichte auf. Aber was sagt Jesus? Er sagt zunächst mal, ein Mensch ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Er sagt nicht, irgendein Bekannter, irgendein Verwandter, irgendeiner deiner Nation, sondern ein Mensch. Das kann jeder sein. Jeder, den es trifft. Und dieser x-beliebige, dieser Mensch, der wird überfallen und der leidet. Und der wird ausgeraubt und der wird brutal zusammengeschlagen, sodass er in seinem Blut und in seinen Verletzungen auf der Straße liegen bleibt. Er wird sogar ausgezogen. Und dann erzählt Jesus weiter, da kommt einer vorbei, ein Priester, also einer, der gerade von Jerusalem, vom Gottesdienst kommt, vom Tempel kommt. Die Priester haben dort immer eine ganze Zeit lang, einige Tage Tempeldienst gehabt. Dann geht er hinunter in seine Heimatstadt Jericho. Da kommt der Priester, sieht den Verwundeten am Straßenrand liegen und geht vorbei. Jetzt hätte man ja eigentlich erwarten müssen, wer gerade Gottesdienst gefeiert hat und geht raus, der weiß etwas von der Liebe Gottes. Und der kann doch nicht einfach eins so liegen lassen. Aber Jesus provoziert und sagt, dieser Priester hat es nicht verstanden. Vielleicht hat er groß von der Gottesliebe gesprochen im Tempel, aber die Liebe zum Nächsten hat er nicht getan. Er ging vorbei. Antiparerchomai heißt das griechische Wort, das da steht bei dem Vorbeigehen. Und anti, das kennen wir alles, das heißt, er ging nicht nur vorbei, der ist richtig ausgewichen, dieser Priester. So wie manchmal wir auch, das kennen wir, glaube ich, alle, erstmal ausweichen, wenn wir vielleicht irgendwo eine Not sehen und überlegen, will ich jetzt da helfen oder nicht? Die Gründe erfahren wir nicht, warum der Priester vorbeigeht. Es wird vermutet, manche sagen, ein Priester dürfte sich nicht verunreinigen am Blut eines Verletzten, nachdem er Gottesdienst gefeiert hat, ob er da irgendwelche Regeln meint, einhalten zu müssen. Aber Jesus sagt, da geht es nicht um Regeln. Er geht vorbei. Und da geht er auch am wichtigsten Gebot vorbei. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann erzählt Jesus das Gleiche noch von einem zweiten Menschen, ein Levit. Leviten sind die, die im Tempeldienst mitgeholfen haben. Also man könnte in unsere Sprache übersetzen, da geht so ein Pfarrer an dem Verletzten vorbei, dann kommt eine Gemeindereferentin und die geht auch noch an dem Verletzten vorbei. Vielleicht könnte man so erzählen, sie gehen vorbei. Und jetzt müsste man eigentlich fortfahren. Aha, Pfarrer geht vorbei, Gemeindereferent geht vorbei. Jetzt müsste eigentlich ein normales Gemeindeglied kommen. Aber es kommt kein normales Gemeindeglied. Es kommt einer aus einer ganz anderen Kultur, aus einer ganz anderen Religion, ein Samaritaner. Da wurde der Glaube nicht geteilt. Das war nicht die gleiche Gemeinde, nicht die gleiche Gemeinschaft, nicht das gleiche Volk. Der kommt vorbei, dieser Samariter, und er sieht den Verletzten, er packt zu, wir kennen das alles, er tut, was man tun kann, er versorgt die Wunden, er nimmt diesen Verletzten auf sein Tragtier drauf und bringt ihn zur nächsten Herberge, pflegt ihn dort noch ein Stück weiter und dann überlässt er die Pflege dem Herbergswirt und sagt aber auch, ich bezahle dir für den Pflegedienst, den du da an dem Verletzten tust. Das ist schon eine grobe Anklage auch an die Frommen, die Jesus da macht. Gerade die Frommen gehen vorbei und die, die wir für nicht fromm einschätzen, tun das, was eigentlich Gottes Wille ist. Und dann fragt Jesus, wer von diesen dreien, meinst du, ist denn der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen ist? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen in der Geschichte, was ich gerade eben gesagt habe. Diese letzte Frage dreht etwas um. Das ist vielleicht nur was Feines, wenn man zuhört, eine Kleinigkeit vielleicht für manchen, aber ich halte es für etwas Wichtiges. Jesus dreht am Schluss was um. Am Anfang hieß die Frage, wer ist mein Nächster? Also ich überlege mir, für wen muss ich da sein, wer ist mein Nächster? Und Jesus fragt jetzt von der Sicht des Verletzten aus, wen braucht der, der am Boden liegt, als Nächsten? Wer ist der Nächste dem geworden, der am Boden liegt? Und deswegen sollte auch unser Blick immer wieder sein, was braucht der andere? Was braucht der? Von ihm aus sehen, von ihm aus denken. Nicht die Theoriefrage stellen, wer ist denn mein Nächster? Sondern von dem aus denken, der jetzt braucht. Geh hin und tu desgleichen. Ich hatte noch gar nicht lang her einen Anruf, habe mit einer Frau gesprochen und ich fand das schön, was mir da am Telefon gesagt wird. Das war zum einen nicht schön, zum anderen aber auch dann wieder schön. Nicht schön war, dass mir erzählt wurde, also ich fühle mich im Moment so wackelig auf den Beinen, dass ich mich kaum noch aus dem Haus traue. Eigentlich bleibe ich mehr im Haus, als dass ich irgendwie noch rausgehe. Ich kann zwar noch, aber ich fühle mich nicht sicher. Und ich weiß, ich müsste mich eigentlich ein bisschen mehr anstrengen, nach draußen zu gehen, weil ich es eben noch kann, aber fühle mich nicht so ganz sicher. Und dann hat sie zu ihrer eigenen Bestätigung und Sicherheit gesagt, aber eins weiß ich, Herr Pfarrer, eigentlich würde mir nichts passieren in unserem Dorf. Wenn ich da irgendwo hinfall oder nicht mehr kann, ich weiß, da sind Leute da, die mir helfen. Und das fand ich so schön. Dass da jemand mir am Telefon gesagt hat, ich weiß, hier im Dorf, wenn irgendetwas ist, da sind Menschen da, die mir helfen. Schön, wenn man so ein Gefühl haben darf, auch so eine Sicherheit finden darf. Und schön, wenn das auch so geschieht. Und es ist auch immer wieder so bei uns im Dorf geschehen oder in unseren Dörfern, muss ich sagen, geschehen. Da, wo Not war, waren auch andere da, die mit geholfen haben und den Blick gehabt haben, auf den der Not braucht. Ein letztes, barmherziger Samariter. Manche sagen das so ein bisschen als Vorwurf, hört man auch manchmal. Da sagt jemand zum anderen, oh, du bist ja wie ein barmherziger Samariter. Und das klingt immer so ein bisschen vorwurfsvoll. Du bist wie ein du bist wohl der barmherzige Samariter. Das klingt vorwurfsvoll, weil einem der andere da anscheinend unterstellen will, du denkst wohl nur noch an die anderen. Was für dich wichtig ist, das scheint gar nicht mehr wichtig zu sein. Du gibst dich ja auf. Bist ein barmherziger Samariter. Es gibt da tatsächlich ein Helfersyndrom. Über dieses Gleichnis, kann ich mich noch gut erinnern, hatten wir vor Jahren mal eine Andacht bei Krankenschwestern und Krankenpflegern. Und die wussten, was mit Helfersyndrom gemeint ist. Immer zuerst auf das gucken, was die anderen brauchen. Immer zuerst gucken, was muss ich tun, was muss ich tun. Und manchmal kann wirklich passieren, dass man sich da völlig verausgabt. Und dass auch jemand nach einer langen Pflege sagt, und jetzt habe ich keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe mich so verausgabt. Wir sehen in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, dass dieser Samariter kein Helfersyndrom hatte. Er konnte den Pflegenden, den zu Pflegenden abgeben, in die Herberge bringen und dem Wirt sagen, jetzt bitte pfleg du ihn. Ich will dich unterstützen darin mit dem Geld, aber bitte pfleg du ihn. Das ist das Gegenteil von Helfersyndrom, dass man auch abgeben kann, dass man auch merkt, wo die Grenzen des eigenen Helfens sind. Das gehört auch zu dieser Geschichte dazu. Aber lassen wir uns immer wieder herausfordern, auch heute Morgen, von diesem Wort, geh hin, tu desgleichen. Und wenn ihr heute hingeht, wieder zurück in euren Alltag, in die Familien geht, im Arbeitsplatz geht, nehmt diesen Blick mit, wo braucht mich einer, dass ich ihm zum Nächsten werde. Geh hin und tu desgleichen und lebe in der Liebe Gottes. Und das ewige Leben ist denen verheißen, die in dieser Liebe stehen. Amen.